Schon länger passiert etwas in der US-Politik, das eigentlich vor kurzem noch undenkbar war. Ein Teil der Latinos und der Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen wählen zunehmend rechts und werden den Demokraten abtrünnig. Früher haben sie nämlich fast als geschlossener Block demokratisch gewählt, aber das ist immer weniger so. Und laut einer neuen Umfrage könnte es bei den nächsten Wahlen 2024 zu einer Art Dammbruch kommen. Fabian, in Washington, hat der Präsident Joe Biden ein Problem mit Race?
Isabel, let me think. Könnte ein 80-jähriger weißer Präsident ein Problem haben, Afroamerikaner und Latinos zu erreichen? Ja, die Frage ist ja eigentlich nur noch, wie gross ist in Biden sein Race-Problem, oder?
Okay, wie gross ist das Problem und was vielleicht auch noch andere Faktoren als das Alter da eine Rolle könnte spielen? Über das wollen wir heute reden. In «Alles klar Amerika», einem Podcast von Tamedia über die US-Politik. Ich bin Isabel Jacobi, Chefredaktorin vom Bund in Bern.
Und ich bin der Fabian Fellmann, USA-Korrespondent von Tamedia in Washington, D.C.
Welcome back. Zappen wir zuerst mal ganz kurz ins Jahr 2020 zurück. Die Vorwahlen für Joe Biden haben dann nämlich nicht so gut angefangen. Er ist hinter seinen demokratischen Konkurrenten gelegen, nach den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire. Und nachher ist die Vorwahl in South Carolina gekommen und dort hat Joe Biden mit Abstand gesiegt und hat dann überglücklich den Wählerinnen und Wählern in South Carolina gedankt.
South Carolina! And my buddy Jim Clyburn, you brought me back! It's a man of enormous integrity. All those of you who've been knocked down, counted out, left behind, this is your campaign!
Man kann eigentlich sagen, es sind die afroamerikanischen Wähler und Wählerinnen in South Carolina gewesen, die Joe Biden auf den Weg ins Weiße Haus geschoben
haben. Ja, ganz eindeutig. Aber du hast ja geschildert, wie Joe Biden damals Mühe hatte und einen klaren Sieg in South Carolina hat und dann plötzlich zum Favorit gemacht, zum einem linken Bernie Sanders in den Weg stehen. Und es sind eindeutig die Afroamerikaner in dem Südstaat, wo er das verdanken hat. Der Biden wollte auch darum jetzt das mal, dass Demokraten die ersten Vorwahlen in South Carolina abhalten. Das ist eben traditionell New Hampshire, wie du gesagt hast. Damit er eben von Anfang weg gerade mit viel Schwung in das Wahljahr reinziehen kann und gerade die schwarzen Wähler, die im weißen New Hampshire, im nordöstlichen Ecke der USA nicht so vertreten sind, mehr Gewicht bekommen.
Es ist auch ein Geschenk an die schwarzen Wähler und Wählerinnen in diesem Sinn.
Ganz eindeutig ein symbolisches Geschenk, aber eines, das dort dann auch so angekommen ist, als etwas, das man ihm gerne...
Die Vorwahlen wären ja kaum kontrovers sein. Der Joe Biden ist eigentlich der einzige relevante Kandidat bei den Demokraten, aber die Wahlen, die werden eng werden und da hat der Joe Biden Grund zur Sorge. Kürzlich hat die New York Times eine Umfrage durchgeführt in den wichtigen Swing States und hat berichtet, dass der Donald Trump in 5 von diesen 6 wichtigen Swing States eigentlich Nase vorne hat und das ist ein erstaunliches Ergebnis, Fabian, aber wie verlässlich ist das Ergebnis?
Ja, aber du hast gesagt, Isabel, 6-jährige Swing States gibt es und in diesen Swing States wird das Wahlresultat traditionell, fällt es dort sehr knapp aus und normalerweise werden dann auch dort die Wahlen eben entschieden. Und die New York Times sagt, es sind 5 Swing States, wo jetzt Donald Trump die Nase vor hat. Ich habe mir die Zahlen ein bisschen genauer angeschaut, die Umfrage, und ich finde, sie gehen da sehr weit, das kann man nicht seriös so sagen, aber man kann sagen, aufgrund von dieser Umfrage, dass in 2 Swing States, Nevada und Georgia, der Trump klar führt mit 5-10 Prozentpunkten. Und in zwei weiteren ist die Führung so knapp, dass es gerade an der Grenze ist vom Fehlerbereich von dieser Umfrage. Und in zwei weiteren sind es eindeutig gleich auf. Also man kann sagen, in zwei führt Trump und in vier sind die beiden gleich auf. Und ich finde, das allein ist ja schon eine Sensation. Wenn man überlegt, was alles passiert, ist Donald Trump ein Mann, wo du es Justiz vorwirft, er hat einen Putsch durchführen, wo die Justiz vorwirft, er hat mit keinem Dokument liederlich umgegangen. Also wir kennen die ganze Geschichte. Oder? Und allein das ist eine Sensation, dass der Biden nicht einmal einen Vorsprung hat, sondern quasi Kopf an Kopf mit dem Trump in das Rennen startet.
Ja, und Nevada und Georgia hat der Biden geholt 2020. Was auch sehr erstaunt in dieser Umfrage, ist der Vorsprung, wo der Biden bei den Minderheiten, also bei den Latinos und Afroamerikanern 2020 hatte, schmilzt um die Hälfte. Ist immer noch ein Vorsprung, aber viel kleiner als 2020. Und das ist eine Schwankung, die schon relevant ist.
Genau. Und in diesen Swing States hat fast jeder fünfte Afroamerikaner gesagt, er würde Trump wählen gegenüber den beiden. Das ist unerhört eigentlich. 2020 haben 92% der Afroamerikaner landesweit Joe Biden gewählt. Und jetzt sind offenbar bis zu 12 Prozentpunkte sind übergerutscht zum Trump. Und auch bei den Latinos schneidet Trump stark ab. 40% der Latinos haben diesen Swing States gesagt, sie würden ihn wählen. Das ist allerdings eher vergleichbar mit 2020. Allerdings war es dort schon überraschend gewesen. Im Jahr 2016 hat Trump bei weitem nicht so viele Latinos erreicht wie in 2020. Und es ist einigermaßen überraschend, dass er das jetzt 2024 offenbar wieder könnte schaffen.
Jetzt die Erosion von der Minority Vote, wie man sagt. Mittlerweile sind die Minderheiten aber, glaube ich, 44% vom Elektorat. Aber die Abwanderung oder die Erosion ist vielleicht das bessere Wort. Die Bewegung von der Minderheiten von den Demokraten zu den Republikanern ist ja eben schon länger zu beobachten. Reden wir doch ein bisschen über die Gründe von diesem Megatrend. Wo siehst du den Primärgrund?
Ja, Isabel, zum zuerst noch erst mit Joe Biden bleiben. Also er hat im Wahlkampf den Persons of Color sehr weitgehende Versprechungen gemacht. Er hat gesagt, wir wollen Polizeibrutalität beenden, wir sichern durch ein Wahlrecht ab, wir fördern Chancengleichheit, wir annullieren Studentenschuld, ihr kommt bessere Löhne über, mit dunkelhäutigen Leuten werden die Entscheidungspositionen geholt. Und eingeholt hat Biden halt nur ein kleiner Teil von dem Ganzen. Das ist nicht nur der Fehler vom Präsidenten, sondern schlicht und einfach die politische Realität. Aber nach dem Barack Obama, dem ersten schwarzen Präsident, der auch sehr, sehr grosse Hoffnungen geweckt hat und sehr viele davon eben dann wieder enttäuscht hat, ist jetzt das der zweite Präsident, der dann auch noch im Barack seinen Vizepräsident war, der wieder die Hoffnungen enttäuscht. Und ich glaube, da ist eine Entfremdung im Gang zwischen dem politischen System und den Persons of Color, wo für das weisse politische Establishment zunehmend zu einem Problem wird und wo, glaube ich, auch die Demokraten noch nicht so ganz eine Antwort darauf gefunden haben, obwohl sie sehr eine inklusive Partei sind und sage, dass sie sehr viel Gewicht geben in diesen Persons of Color.
Genau, eigentlich ist es ja fast ein bisschen absurd, gerade wenn wir über Joe Biden reden. Die Biden-Regierung hat riesige Ausgabenpakete verabschiedet, durchgepokt, wo gerade Schichten mit kleinen Einkommen profitieren davon und trotzdem ja, kommt das irgendwie nicht an. Warum?
Ja, Isabel, das, was die einkommensschwachen Schichten mit den Biden gewonnen haben, ist ihnen aber gleichzeitig auch gerade wieder aufgefressen worden durch die hohe Inflation. Das ist vielen Leuten so gegangen, wo auch die Lohnverbesserungen einfach wieder weggeschmolzen sind. Die Leute haben nicht das Gefühl, dass es ihnen besser geht. Es hat nach Corona und während Corona Verbrechenswellen grassiert, die gerade bei den Minoritäten hohe Opfer gefordert hat. Der Biden setzt seine Prioritäten in der Außenpolitik, in der Ukraine, in Israel, schickt Milliarden dorthin. Das ist aus meiner Warte richtig, aber ich verstehe auch, warum gerade Afroamerikaner fragen, wo denn eigentlich das Geld für sie bleibt, warum denn da nicht mehr für sie übrig bleibt. Die Leute, die immer noch halb so viel Reichtum zur Verfügung haben wie die weißen Amerikaner.
Und Außenpolitik zieht auch nicht so wahnsinnig in den USA an der Basis.
Nein, genau. Und gerade punkto Israel, da kann der Biden bei afroamerikanischen Wählern gar keinen Punkt holen. Afroamerikaner sind durch die Geschichte von der Unterdrückung, von der Bürgerrechtsbewegung, stellen sich eher auf die Seite der Palästinenser, solidarisieren sich eher mit dieser Seite. Es geht so weit, dass auch Antisemitismus, offener Antisemitismus unter Afroamerikanern salonfähiger ist als in anderen Gesellschaftsschichten. Mhm.
Jetzt ein Thema, das die Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner besonders betrifft, ist Kriminalität. Es sind ja häufig schwarze Opfer und schwarze Täter von der Schusswaffengewalt zum Beispiel. Sind Demokraten ein bisschen zu soft gewesen on crime in den Augen von Afroamerikanern und Afroamerikanerinnen?
Es sind durchaus auch solche Stimmen zu hören und die Demokraten haben auch ihre Politik angepasst. Also in Washington und in New York sind es eine demokratische Bürgermeisterin und ein demokratischer Mayor, die jetzt Law-and-Order-Massnahmen ergreifen, die eindeutig nicht mehr in die gleiche Richtung gehen wie vorher. Dort haben die Demokraten durchaus ein bisschen Glaubwürdigkeit verloren.
Es ist ja verrückt, oder? Demokraten haben nach Black Lives Matter das Recht, die Lehre vom Antirassismus integriert. Also sie sind quasi woke geworden in den letzten 4 Jahren. Aber offenbar erreichen sie auch damit nicht eigentlich die Klientel, die das betrifft oder die sie damit fördern wollen.
Ja, natürlich. Also die Woke-Bewegung ist eine intellektuelle, akademische Bewegung oder findet eine Unterstützung bei einem Teil der Afroamerikaner. Und natürlich empfindet sehr, sehr viele Afroamerikaner, eine grosse Mehrheit von Afroamerikanern, empfindet Rassismus als Problem in den Vereinigten Staaten. Aber das heisst nicht unbedingt, dass sie wegen dem eine Woke-Analyse oder Woke-Lösungsansätze unterstützen.
Vor allem nicht von weissen Politikern.
Nicht unbedingt von weissen Politikern, aber auch von ihren eigenen nicht unbedingt. Bei der schwarzen Wählerschaft gibt es genauso konservative Leute, die gegen Abtreibung sind zum Beispiel. Und diesen Leuten spielt zum Schluss eine Rolle. Habe ich am Ende des Tages, geht es meiner Familie gut, ist niemand erschossen worden, haben wir alle genug zu essen, haben wir Jobaussichten. Und ich glaube, dort haben sich Demokraten natürlich zum Teil mit dieser Woke-Diskussion ein bisschen vom harten Lebensalltag von einer schwarzen Bevölkerung, die ums Überleben kämpft und sich nicht verkopfen kann über institutionellen Rassismus, sondern muss schauen, wie das Essen auf den Tisch kommt. Dort haben sie ein bisschen Touch verloren bisweilen. Aber nicht nur die Weisen, der Woke-Antirassismus kommt auch von afroamerikanischen Demokraten, oder?
Ja, und es gibt afroamerikanische Stimmen, die sich sogar vehement gegen die antirassistische Ideologie, die Wokeness, wehren. Zum Beispiel der Autor John MacArthur, der nennt Wokeness eine Religion.
Well, when I say that it's a religion, what I mean is that we're not talking about a socio-political program. We're talking about a frame of mind that often is impervious to reason beyond a certain point, with the idea being that you have a central commitment, which instead of being to assert your faith in Jesus, is to assert that you know what racism is.
Jetzt noch schnell zu den Latinos. Dort ist ja die Erosion der demokratischen Wählerbasis noch grösser. Auch dort ist immer noch eine Mehrheit, die demokratisch gestimmt hat 2020. Eine deutliche Mehrheit, aber eben die Marge ist zugunsten der Republikaner, hat sich die verschoben. Und die Umfrage, die wir vorhin darüber haben, geredet, von der New York Times, prophezeit jetzt noch einen grösseren Wähleranteilverlust für Demokraten in diesem Segment. Was sind da Gründe? Sind das andere Gründe?
Zuerst mal, kurzfristig sind es ähnliche wie bei den Afroamerikanern. Oder? Wir haben die wirtschaftlichen Bedingungen, wir haben die hohe Teuerung. Das sagen auch Beobachter aus diesen Swing States, die mit diesen Leuten geredet haben, direkt. Und weder Joe Biden noch Kamala Harris fühlen sich den Latinos besonders nahe. Oder? Also Jill Biden hat mal bei einem Empfang für Latinos im Weißen Haus gesagt, die Latino-Einwanderer gemeint sich so vielfältig wie Tacos. Also ein super klischierter Vergleich, ein unglaublicher Fettnapf.
Ganz schlimm.
Und das zeigt so ein bisschen, wie weit der Weg, dass man sich da voneinander fühlt. Und im Grundsatz ist es halt so, Demokraten haben es verstanden, die Einwanderer gemeint, schon in den 30er Jahren, für sich einzunehmen. Und traditionell haben die darum mit den Demokraten gestimmt. Aber gerade bei Lateinamerikanern ist das überhaupt nicht gegeben. Also, wir haben viele Flüchtlinge aus Kuba zum Beispiel, die vor einer sozialistischen Diktatur geflohen sind. Die sind häufig eher auf der konservativen Seite. Wir haben sehr viele strenggläubige Katholiken, zum Beispiel aus Kolumbien, aus Chile, die auch konservative Werte mit sich bringen. Und die Republikaner haben die Wählergruppe lange ein bisschen einfach links liegen und gemeint, die erreichen wir sowieso nicht. Haben jetzt aber zunehmend gemerkt, gerade im Süden, gerade in Texas zum Beispiel, wo sehr viele Latinos leben, dass sie, wenn sie mit denen in Kontakt treten, eben auch Erfolg haben können. Und das sehen wir jetzt ablaufen. Und die Demokraten haben noch nicht überall eine Antwort gefunden auf das.
Ja, schauen wir das Phänomen, wo wir darüber reden, mal aus einer republikanischen Perspektive an. Was ist denn eigentlich der Appeal von Donald Trump für die Wählergruppe? Was siehst du da als quasi Pull-Faktor?
Ich glaube, das ganz Grundsätzliche ist, dass Trump ein Strongman ist. So ein unbeugsamer Kämpfer, schon 100-mal tot gesagt und 101-mal wieder zurückgekommen. Er hat eine starke Fanbasis, eine starke Marke. Das schafft so eine riesige Anziehungskraft und einen Drang, dazuzugehören. Das weiss man aus der politologischen Forschung, dass die Leute gerne mit einem Winner stimmen. Der Trump schafft es dann auch, sich als Kämpfer so von der Einfachen gegen die verfilzte politische Elite zu verkaufen. Klassischer Populist. Das kommt auch bei Minderheiten gut an. Und dann ist noch schliesslich für evangelikale, christlich-konservative Wähler ist der Trump attraktiv, weil er Resultate geliefert hat. Er ist zwar selber ein Mann von höchst zweifelhaftem Charakter, aber dank ihm ist zum Beispiel das Recht auf Abtreibung abgeschafft worden.
Das klingt ja alles plausibel, Fabian. Und trotzdem ja, ist es schon ein bisschen paradox, dass der Trump so eine Anziehungskraft auf die Minderheiten, auf die Latinos und Afroamerikaner hat. Ich meine, was hat er jemals für die Gruppe gemacht? Im Gegenteil, er hat beschimpft und ja, hat sich mit rassistischen Äußerungen eigentlich, so hat er eigentlich angefangen im Wahlkampf.
Ja, wir erinnern uns besser an die Schweinereien oder an die Bad Hombres, die da aus Mexiko überkamen. Das war ja damals seine Eröffnungsprovokation im genau. Wahlkampf.
They're bringing drugs. They're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people.
Ja, solche rassistische Schweinereien erinnern wir uns. Aber also unter dem Trump sind schon die Löhne in den unteren Einkommenssegmenten sehr viel schneller gestiegen als die der Manager. Besonders Afroamerikaner haben noch nie so schnell so viel mehr verdient wie unter dem Trump. Das gilt auch für Latinos. Jetzt kann man sich lange streiten darüber, ob das wirklich im Trump seine Verdienst war. Barack Obama sagt, das sei eigentlich die Früchte von seiner Wirtschaftspolitik. Aber Fakt ist, dass das im Trump seiner Zeit dann passiert ist und der Trump hat sich die Medaillen umgehängt. Er trägt die Stolz vor sich her und ist wirklich viel zu hören. Und im Trump werden einfach solche Grenzüberschreitungen auch verziehen, oder? Das ist seine Masche, er bekräftigt mit dem Vorurteil, den viele andere auch haben. Und einfach Latinos, die in den USA leben, sind nicht unbedingt weniger rassistisch gegenüber anderen Latinos, die noch nicht in den USA sind, als andere Amerikaner. Im Gegenteil, also ich habe in Texas mit vielen mexikanischstämmigen Texanern geredet, die sehr für den Trump sind und wollen, dass er die Grenzen abdichtet, weil sie sind da und die anderen sollen jetzt nicht mehr kommen. Mhm.
Die Republikanische Partei versucht ja seit vielen Jahren, die Latinos und afroamerikanische Wähler und Wählerinnen anzuwerben, überzuholen, sozusagen, ihr Lager. Warum gelingt jetzt das doch in einem zunehmenden Mass? Ist das gerade wegen Donald Trump?
Das glaube ich weniger. Ich habe den Eindruck, bei den Republikanern ist es ein Resultat von einer jahrelangen Aufbauarbeit, eben weil sie probiert haben zu überlegen, in welchen Bereichen können wir eigentlich wachsen, wo ist unser Wählerpotenzial. Und es ist seit Jahrzehnten klar, dass das Wählerpotenzial von der Zukunft unter anderem bei den Migranten ist. Und die Demokraten haben jetzt einfach auch eben einiges da, um sie zu vergraulen. Wir haben gerade darüber geredet. Ich glaube aber auch, dass das umkehrbar ist. Also die Demokraten müssen wieder bessere Basisarbeit leisten, von Tür zu Tür gehen, Anlässe abhalten, nicht nur im Wahljahr, sondern immer. Es ist eine alte Weisheit, aber jedes Mal, wenn man schaut, welche Partei lebt lokal gut, das ist die, die aktiv ist. Und wenn sie das machen, stellen jetzt auch die Verbindungen zu den Wählerinnen und Wählern rasch wieder her. Ich glaube, im Moment unter dem Donald Trump sind die Republikaner aktiver gewesen. Insofern ist er vielleicht eben gleich ein bisschen mitverantwortlich dafür, weil er der Partei Schwung verleihen hat, Motivation gegeben hat. Eben, man hat das Gefühl, man gewinnt, das macht es attraktiv. Aber ich habe das Gefühl, die Demokraten könnten wieder zurückkommen.
Jetzt eine sehr interessante Beobachtung, die New York Times Analyse gemacht hat, das ist, dass die Vizepräsidentin Kamala Harris die Wiederwahl von Joe Biden könnte retten. Das geht so ein bisschen gegen all das, was man sonst liest. Wie soll das funktionieren?
Das ist ein recht unglaubliches Szenario, was ich da Times ausdenke. Also, es gibt ein Grüppli von Wählern, die gerne Kamala wählen würden, aber nicht den Joe, sondern im Zweifelsfall dann den Trump. Und jetzt ist es ein bisschen die Frage, oder? Schafft Harris die Leute dann dazu zu überreden, im Zweifelsfall dann eben gleich den beiden zu wählen? Das könnte genau die entscheidende Stimme sein, sagt Times. Sehr ein interessanter Gedankengang und einer, wo man auch relativ einfach und gefahrlos kann ein Jahr vor der Wahl mal so machen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass am Schluss letztlich das dann wird ausschlaggebend sein. Aber ja, es ist durchaus so, oder? Also, der Biden hat die Harris aus einem Grund in seinem Team und er wird sie auch aus einem Grund nicht los und geht aus einem Grund wieder mit ihr rein. Also, sie soll ihm natürlich aus dieser Community Stimmen bringen.
Ja. Und offenbar ist sie doch bei den afroamerikanischen Wählerinnen und Wählern beliebt.
Ja, durchaus. Oder zumindest nicht so unbeliebt wie Joe Biden. Sie hat karibisch-indische Abstammung und ist zum Teil aber eher von ihren Gegnern als von Afroamerikanern so ein bisschen quasi als falsche Afroamerikaner, also nicht richtige Afroamerikaner beschrieben worden. Sie hat sich allerdings schon Mühe gegeben, um die Beziehung zu pflegen. Sie ist sofort nach Memphis gereist, wo es dort zur Polizeigewalt kam und Parlamentarier aus dem Parlament rausgeschossen worden sind. Sie ist sofort nach Florida gereist. Sie hat Anlässe abgehalten und sie hat sich dort durchaus als Kämpferin für die Sache der Afroamerikaner hervorgetan.
Und sie ist tatsächlich die erste Person of Color, die Vizepräsidentin ist. Warum färbt das nicht stärker positiv auf Joe Biden ab?
Ja, weil man eben doch ein bisschen den Eindruck hat, dass der Joe Biden sie genau wegen dem eben als Vizepräsidentin heig und sie sonst aber auf Distanz haltet und eigentlich nichts dafür da hat, dass dann ihre gute Verbindung dann auch auf ihn ausdehnt wird. Der Biden ist ein alter, weisser Mann, aufgewachsen in den weissen Vereinigten Staaten. Er kann das nicht ändern. Das prägt sein Denken, sein Auftreten, aber halt auch seine Wahrnehmung. Und seine Kampagne probiert jetzt, die Verbindung zu der Kamala enger zu ziehen. Also im Joe Bidens im Wahlkampfvideo ist sie sehr prominent, mehrfach zu sehen.
Ja, plötzlich wieder.
Ob die Leute sich von dem Ländler überzeugen, werden wir ja dann sehen.
Ja, jetzt, was ist unser Fazit eigentlich hier? Es ist sehr eine komplexe Materie. Joe Bidens Umfrageergebnisse sind schlecht der im Moment. Und eben, die neueste Umfrage sagt eigentlich, der Donald Trump ist vor dran. Wobei man die, wie du hast gesagt, ja ein bisschen mit muss relativieren. Also schlussendlich, wie heiß müssen wir quasi die Suppe essen, die wir jetzt hier geköchelt haben in diesem Podcast?
Ja, jetzt eigentlich eiskalt, nachdem wir gerade den Podcast lange dazu darüber geredet haben. Nein, Mensch, also über die tatsächlichen Wahlchancen in einem Jahr sagen die heutigen Fragen noch sehr wenig aus. Und manchmal werde ich als Journalist ein bisschen verrückt, wie die amerikanischen Kollegen mit so Umfragen umgehen, weil sie interpretieren sie nicht auf seriöse Art. Aber was eben trotzdem interessant ist, die Umfragen sind nicht erkenntnisfrei. Man kann an denen die Entwicklung der Meinungen mitverfolgen. Man kann schauen, wo die Leute im Moment den Schuh drücken. Man kann schauen, wo es bis in einem Jahr noch hinführen kann. Man kann Szenarien schmieden. Man kann lange darüber diskutieren. Das wäre jedenfalls sehr, sehr gefährlich für Joe Biden, die Umfragen einfach in den Wind schlagen und sagen, jo, das kommt alles schon gut, Trump ist ja crazy. Er muss den Leuten zeigen, dass er im Job gewachsen ist, in seinem Alter, in seinem physischen Zustand. Er muss zeigen, dass er Resultate liefern kann, dass er das Land nicht noch weiter spaltet. Und er muss zeigen, dass er die Rolle der USA als Grossmacht auf der Welt wahren kann. Und es wird sehr knapp, das haben wir in den Umfragen gesehen. Keiner von diesen beiden hat eine Mehrheit auf sicher. Und die Entscheidung dürfte wieder in einigen wenigen States von einigen wenigen 10'000 Wählerinnen und Wählern gefällt werden, eben in diesen 6 Swing States.
Und darum ist ja eben die Erosion vom Minority Vote von den Afroamerikanern und Latinos natürlich heikel, potenzielle Gefahr für Joe Biden. Und die Schlacht um die Stimmen ist natürlich voll am Laufen in diesen Swing States wie Arizona und Georgia. Und du wirst natürlich noch ein paar Mal wahrscheinlich über das Thema berichten, Fabian.
Ei, Senora.
Ja. Der Joe Biden und sein Problem mit Race, das ist «Alles klar Amerika» gewesen, der Podcast von Tamedia. Die nächste Folge gehört ihr in 2 Wochen mit Christoph Münger und Martin Kilian. Merci Fabian für deine Ausführungen, danke fürs Zuhören und bye bye.
Ciao miteinander.